NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 11. Oktober 1963. Die französische Sängerin Edith Piaf wird offiziell für tot erklärt.
Nein, sie hat keine Angst vor dem Tod, sagt sie. Und bedauert nichts. Seit vielen Jahren schon schleppt sich der Weltstar Edith Piaf 1963 von einem spektakulären Zusammenbruch auf der Bühne zur nächsten Entziehungskur. Ging es ihr nicht besser, wenn sie sich mehr schonte?
Oh, probablement.
Wahrscheinlich, aber dann hätte ich dem Publikum nicht geben können, was ich ihm gegeben habe. Wenn ich etwas gebe, dann ganz.
Dass die Vergangenheit ihr egal ist, singt sie in einem ihrer vielen Lieder von Herz und Schmerz, die genau wiedergeben, was sie denkt. Sie würde genau noch mal dasselbe Leben leben wollen, beteuert Edith Piaf in ihren zahlreichen lapidaren Interviews. Dabei ist es in den ersten 20 Jahren alles andere als rosa. Sie kommt 1915 als Kind von Straßenkünstlern zur Welt, singt auf der Straße bald selbst. Bis ihr ein eiserner Überlebenswille und ein pfiffiger Nachtclubbesitzer auf die ersten Kneipenbühnen verhelfen. Dort begegnet ihr der vor den Nazis geflohene Komponist Norbert Glanzberg zum ersten Mal.
Da kam er mal an einem Donnerstagabend, so ein kleines, beinahe buckliges Mädchen. Und da hat sie gesungen. Das war so ein damals bekannter Tango. J'attends plus rien. Plus rien da di da 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 di. Das hat sie gesungen. Dann ist mit einem Teller rumgegangen und hat Geld eingesammelt bei den Zuhältern und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe nichts von ihrem Talent bemerkt. Gar nichts.
Die Story vom so gut nach warmem Sand riechenden fremden Legionär wird 1937 zum ersten Plattenerfolg des kleinen Mädchens. Weil sie wie ein aus dem Nest gefallener Jungvogel aussieht und sich wie ein frecher Großstadtspatz verhält, nennt man sie nicht mehr Edith Gassion, sondern Edith Piaf. In den 1930er und 40er Jahren ist sie keineswegs die einzige sogenannte realistische Künstlerin, die mit tragischen Liedern den einfachen Leuten aus der Seele singt. Doch sie schafft sich mit ihrem immer gleichen, schlichten, schwarzen Kleid und sparsamer Gestik einen eigenen Stil. Filmregisseur Marcel Blisten.
Ich habe gemacht das, um die Personalität von Edith Piaf, ja. Der erste Film war Star ohne Licht. Das war mein erster Film, das war gemacht in 1942. Il avait l'air fait pour
danser. Eigentlich will Marcel Blisten gar nicht, dass die Piaf auch singt.
Aber wenn wir haben das Film gemacht, der Produzent wollte natürlich nur einen Film Piaf singen. Und es war ein Marguerite Monod Appartement und Piaf sein Mariage. On ajoute un numéro.
D'Henri Comté et de qui déjà? Oui, de Norbert Glanzberg, Padam.
Padam ist einer der beiden Welterfolge, die Norbert Glanzberg für sie schreibt. Er hat sie viele Jahre nicht nur am Klavier begleitet.
Edith war vom Publikum, vom Volk sehr geliebt. sie war ja auch wirklich eine große Künstlerin, aber sie war auch ein Monstrum in jeder Beziehung. Mit ihrer genialen Begabung und auch im Leben war sie ein Monstrum. Sie machte wundervolle Sachen und sie machte schreckliche Sachen. Sie war zu allem fähig.
Während des Zweiten Weltkriegs nutzt Edith Piaf ihren aufstrebenden Ruhm, um bei Konzerten in französischen Kriegsgefangenenlagern Sträflingen die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen. In Frankreich bringt sie während der deutschen Besatzungszeit dagegen ihren Pianisten Glanzberg in einem Zug zwischen Marseille und Lyon in Lebensgefahr.
Und dann ging ich in den Speisewagen und was sah ich da? Edith Piaf vollständig betrunken auf einen Tisch und sang und hielt Vorträge. Und als ich reinkam, sagte sie, da kommt dieser gemeine Jude mit seinen falschen Papieren. Der gehört ins Konzentrationslager, schrie sie. Und es waren mindestens 20, 25 Personen da.
Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu.
Als sie wieder nüchtern war, hat sie furchtbar geweint. Und stellen Sie sich vor, sie hat sich wie in eine Kirche vor dem Bett im Hotel, hat sie gekniet, stundenlang, und hat Gott angebetet, das soll mich doch nur beschützen. Und sie verdient den Tod, was sie gemacht hatte. Das war erschütternd und komisch zu gleicher Zeit. Das war Edith Piaf. Edith Piaf, die auf der Bühne eine Tragödie war und nur dramatische Songs sang, die war die humorvollste Person im Leben, die Sie sich vorstellen können. Ich weiß nicht, ob man sie lieben konnte, jedenfalls, man konnte sie nicht hassen. Ich konnte sie nicht hassen. Es ging für eine gewisse Hypnose von ihr aus. Sie wollte den, sie wollte den und sie brachte es fertig.
Bereitwillig breitet Edith Piaf ihr Privatleben und Lieben in der Regenbogenpresse der Nachkriegszeit aus. Und fördert mit Vorliebe gut aussehende junge Männer. Manche haben auch künstlerisches Talent, wie Charles Aznavour, Gilbert Bécaud oder Yves Montand. Den sie allerdings von heute auf morgen abserviert, als er für ihren Geschmack zu erfolgreich wird.
Ja, der Yves Montand, der hat auf meiner linken Schulter geweint. Der hat sie sehr geliebt.
Je me retrouve. Il y a des gens qui ont des crises de larmes. Moi, c'est en chantant que je récupère.
Die Bühne ist mein Ventil. Manche Leute brechen in Tränen aus. Ich überwinde Verluste beim Singen.
Diese Hymne an die Liebe schreibt Edith Piaf selbst und singt sie zum ersten Mal in New York. Genau einen Tag, nachdem ihr Liebhaber, der Boxer Marcel Cerdan, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist.
Ich glaube, dass sie niemanden geliebt hat,
meint nüchtern Norbert Glanzberg.
Aber sie spielte Liebe. Ich war für sie wahrscheinlich der arme Jude, der verfolgt war und den sie retten musste. Ich verkörperte das für sie. Yves Montand war der Cowboy, von dem sie träumte. Und Marcel Cerdan, das war der Athlet, den sie sich vorstellte.
Ein paar Monate nach ihrer tödlich verunglückten großen Liebe ruft Edith Piaf den Komponisten zu sich.
Und da saß sie da in ihrem neuen Hotel Particulier, in der Küche und sagte zu mir, ich möchte von dir ein Kind. sage ich so. Warum gerade von mir? Du kennst so viele schönere Kerls. Ja, ich möchte aber, dass mein Kind deine Musikalität hat, deine Sensibilität, deine Intelligenz und so weiter und so weiter. Und dann hörte ich monatelang nichts von ihr. Bam, bam, badam, bam, bam, badam. Eines Tages bekam ich einen Anruf von ihrem Impresario, komm morgen in das Aufnahmestudio von Patti Marconi. Sie nimmt Songs auf von dir, unter anderem eins von deinen Songs. Das war übrigens Tu me fais tourner la tête.
De Jean Constantin sur une musique de Norbert Glanzberg. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras.
Ich kam ins Studio, da war es ja mit 30 Musikern, und stand vor dem Mikrofon Hand in Hand mit Eddie Constantin.
C'est toi que je chante dans mes chansons.
Als die Aufnahmesitzung zu Ende war, zielte mir auch die Hand von Eddie Constantin. Da sagte sie zu mir im Flüsterton, vergess nicht, was ich von dir verlangt habe. Wenn du mir das machst, dann mache ich dir eine Double-Fass. Das heißt, ich tue von dir zwei Chansons aufnehmen. Aber alle ihre Liebhaber sind Freunde geblieben. Ich habe mal vorgeschlagen, man sollte einen Verein gründen.
Komm, Lamon, sing uns was vor!
Bei dir muss ich an einen Spatz denken. Piaf, Lamon Piaf.
Das groschenromanhafte Leben von Edith Piaf wird 2007 unter dem Titel La Vie en Rose ein großer Filmerfolg. Vor allem für die Hauptdarstellerin Marion Cotillard, die die sprunghafte, himmelhoch jauchzende und zu Tode betrübte Persönlichkeit vom Gossenkind über den Weltstar bis zum körperlichen und seelischen Wrack ergreifend darzustellen versteht und dafür einen Oscar bekommt.
Well, I thank you life, thank you love, and it is true that it's so natural.
Der letzte Liebhaber von Edith Piaf ist 1962 ein 20 Jahre jüngerer griechischer Friseur, den sie Sarapo tauft. Ich liebe dich auf Griechisch. Wie viele Vorgänger schleppt sie ihn vor ein Mikrofon und sogar zum zweiten Mal in ihrem Leben vor den Traualtar. Von Rheuma, Medikamenten, Autounfällen, Alkohol und Drogen entstellt, kaum noch fähig ohne Hilfe zu stehen, will Edith Piaf sich mit 46 Jahren noch ein kleines bisschen Leben ertrotzen.
Ich gehorche nie, niemandem.
Aber 1963 schlägt auch in Frankreich die Beatlemania zu. Es entgeht Edith Piaf nicht, dass bei jungen Leuten jetzt andere Töne gefragt sind.
Ich weiß gar nicht, wenn Edith am Leben geblieben wäre, ob sie heute noch was zu sagen hätte in dieser bei dieser Rockgeneration,
befürchtet Norbert Landsberg. Von dem eine Melodie 1963 zu Hitparaden-Ehren kommt, wenn auch unter anderen Namen. Als Edith Piaf am Ende ihrer Kräfte am 10. Oktober 1963 um die Mittagszeit zurückgezogen in Südfrankreich stirbt, ist es schon länger still geworden um die schmächtige kleine Frau. Vielleicht will man ihr posthum einen letzten Triumph gönnen? Jedenfalls wird beschlossen, den Tod zunächst zu verheimlichen. Ein Krankenwagen bringt die Leiche in der Nacht nach Paris, wo Piafs Arzt am Morgen des 11. Oktober den Totenschein ausstellt. Wie so oft in ihrem Leben wird die Realität der Legende angepasst. Der Spatz von Paris kann einfach nicht anderswo sterben.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Edith Piaf, die heute vor 50 Jahren offiziell für tot erklärt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.